Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Mit Rolf Masseling und Gästen aus der Region.
Schlüsseltechnik für die Energiewende oder der Stoff, aus dem die Träume sind? Wie viel Potenzial steckt im grünen Wasserstoff? Darüber spreche ich heute mit Dr. Tim Husmann, dem Geschäftsstellenleiter der H2-Region Emsland. Herzlich willkommen, Tim. Damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur neuen Folge von Chefsachen. Ja, Tim, also H2, Wasserstoff, das ist ja so ein Megathema, nicht? Da weiß man gar nicht so richtig, wo man überhaupt anfangen soll. Also die Schlüsseltechnologie der Energiewende, alle reden davon, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, viele reden auch so ein bisschen durcheinander. Man versteht gar nicht so recht, was da mit gemeint ist. Es ist ja auch eine ganz vielschichtige Thematik. Und der Hype, der so vor 2-3 Jahren anfing, der ist schon so ein bisschen wieder abgeklungen. Wie erlebst du das denn?
Aus erster Hand würde ich sagen. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf und ein bisschen was erzählen darf zu diesem ganzen Thema. Wir beschäftigen uns ja schon eine ganze Zeit lang mit dem Thema Wasserstoff. Und wenn ich sage wir, dann sage ich es in meiner Position als Geschäftsstellenleiter von der H2-Region Emsland. Und wir sind eigentlich gar nicht als Wasserstoffregion, also als H2-Region gestartet mit unserem Netzwerk, was wir ja sind, sondern wir haben ja vor etlichen Jahren einfach mal geschaut, was sind denn die Themen der Zukunft? Und da hat sich halt für unsere Region dieses Thema Wasserstoff rauskristallisiert, weil entsprechend ganz viele Akteure in dem Bereich tätig sind. Und ja, damals war das noch vor dem Hype, wenn ich es mal so bezeichnen möchte. Das war noch die Phase, wo wir in der Sondierung waren, wo viele Ideen, Ansätze da waren und wo man auch gesagt hatte, ja, Wasserstoff, das kann oder das birgt großes Potenzial für die Energiewende, was es auch immer noch tut, keine Frage. Aber es gibt ja immer so einen schönen, diesen Gartner-Hype-Zirkel, wo man entsprechend dann sieht, wie schnell eine Technologie gehypt werden kann, ohne dass man sie erstmal richtig begriffen hat. Und an der Stelle sind wir jetzt gerade, wo wir in den Realismus eintreten quasi und wo wir jetzt auch ein bisschen bewerten müssen, wo ist Wasserstoff sinnvoll einzusetzen, wie wollen wir denn damit umgehen? Und das ist ein relativ komplexes Thema.
Also du hast eben so erwähnt, ihr habt schon angefangen, als es den Hype eben noch gar nicht gab und habt geguckt, was ist Zukunftstechnologie? Wenn ich jetzt ein bisschen ketzerisch bin, hat man geguckt, das Aus für die Atomkraft rückt näher, was machen wir dann?
Nee, eher andersrum. Wir haben eher geguckt und geschaut, okay, wo müssen wir denn zukünftig Technologien einsetzen, um CO2-neutraler zu werden? Wenn ich sage wir, dann schaut man natürlich auch auf ganz Deutschland, weil Energie funktioniert nicht komplett regional oder komplett lokal gedacht. Und gerade im Bereich der Raffinerie haben wir halt gesagt, ja, okay, die brauchen jetzt schon sehr viel Erdgas, und daraus stellen sie dann diesen sogenannten grauen Wasserstoff her, also Wasserstoff, der CO2 behaftet ist, wo sehr viel CO2 in die Luft geblasen wird. Die haben gesagt, ja, irgendwann müssen wir das mal ersetzen. Wir wollen weg von den Fossilen, das ist so das Thema. Und dann kam gleichzeitig auch noch die Energieversorger, die gesagt haben, ja, Strom, gerade auch hier im Norden, haben wir im Überfluss, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, muss man ein bisschen aufpassen mit der Formulierung, aber wir haben auf jeden Fall Strom zur Verfügung und die Netze können das teilweise auch gar nicht aufnehmen. Lass uns doch mal irgendwie schauen, wie wir in der Region diesen Strom auch sinnvoll nutzen können, also quasi einen Schritt in der sogenannten Wertschöpfungskette weitergehen können und diesen Strom gegebenenfalls, also diese elektrische Energie gegebenenfalls chemisch binden können und das entsprechend in Form von Wasserstoff. Deswegen ist dieses ganze Thema überhaupt erstmal auf die Agenda quasi gekommen.
Also Lingen hat ja eine Menge industrielles Potenzial, Raffinerie hast du schon erwähnt, dann die ganzen Kraftwerke ist ja nicht nur das jetzt stillgelegte Atomkraftwerk, da hängt ja noch viel mehr Kraftwerkstechnik dran. Im Grunde ein Energieknotenpunkt schon lange. Ja, das sind natürlich Voraussetzungen, die man für so eine Zukunftstechnologie braucht, ne? Und du hast eben schon mal gesagt, Netzwerk. Also da sind eine Menge Menschen zusammengekommen mit ihren Interessen und Ideen.
Genau.
Und
genau, also ja, wir haben wirklich mit den großen Energieunternehmen, aber auch den kleineren mal zusammengeschaut, okay, was müssen wir denn in Zukunft tun, um die Wirtschaft voranzubringen? Und dazu zählen entsprechende Akteure wie die RWE, die BP, aber auch die Netzbetreiber. Wir haben beispielsweise mit einer Amprion gesprochen, mit einer OGE gesprochen. Und was wir am Anfang auch gemerkt haben, ist, die reden eigentlich gar nicht wirklich miteinander. Das liegt einfach daran, man kennt sich, ne, so eine BP und eine RWE kennt sich, aber mal zusammen an einen Tisch zu sitzen und zu sagen, so, lass uns mal versuchen, gemeinsam an diesen Themen zu arbeiten, das hat es damals zu der Zeit noch gar nicht wirklich gegeben. Und aus diesen Netzwerkaktivitäten sind dann entsprechend auch diese Projekte, die wir jetzt ja quasi im großen Stil erleben, gerade in Lingen, aber auch anderswo, sind diese Projekte ja quasi erst wirklich entstanden.
Mhm. Du hast gerade schon mal so ein Stichwort genannt, grauer Wasserstoff. Also ich habe so eine Tabelle hier, da gibt es, ich glaube, 12 verschiedene Sorten Wasserstoff zu erzeugen. Wasserstoff war ja schon immer ein ganz wichtiger Rohstoff für industrielle Tätigkeiten. Also BP, Erdölindustrie hast du genannt, Stahlindustrie, viele andere auch. Wasserstoff war schon immer und bleibt weiterhin ein wichtiger Rohstoff, aber nun soll es noch mehr werden. Aber lass uns doch mal ein bisschen Schulchemie machen. Ja, da müssen, man muss ja mit den Grundlagen anfangen.
Naja, ist richtig.
Also Wasserstoff, ja nun chemisches Zeichen H für Hydrogenium, nicht, ist in der Atmosphäre und in der Erdkruste enthalten, aber eigentlich gar nicht so viel. Im Kosmos, glaube ich, das meistverbreitete Element auf der Erde nicht so. In Reinform kommt es so gut wie gar nicht vor, aber wir kennen es alle, weil Wasserstoff ist der Hauptbestandteil von Wasser.
Genau, richtig. Daher kennt man es entsprechend Wasserstoff. Und deswegen ist das auch so schön, weil wir auf der Erde, zumindest in der Erdkruste, relativ viel Wasser zur Verfügung haben. Und wir können ganz leicht dieses Wasser, dieses H2O, spalten mit Hilfe von elektrischer Energie, also mit Hilfe von Strom in.
Also H2O sind zwei Atome Wasserstoff und ein Atom Sauerstoff. Wir müssen das immer erklären.
Ja, ist richtig.
Nicht jeder hat ja ein Chemieabitur gemacht. Ne?
Und dann
so wie ich. Ja, und das sagst du so einfach, das ist ganz leicht zu spalten, also so leicht. Ja,
das hat fast jeder schon mal in der Schule miterlebt. Da gibt es diesen sogenannten Hoffmannschen Wasserzersetzungsapparat und wenn ich da Strom dran mache, dann sehe ich das an der einen Seite und an der anderen Seite so ein bisschen blubbern.
Ja, wenn ich nicht aufpasse, habe ich einen schwarzen Flecken an der
Decke. Das kann auch passieren, wenn man dann diese beiden Sachen, nämlich da entsteht nämlich genau Wasserstoff auf der einen Seite und Sauerstoff auf der anderen Seite und wenn man diese beiden Sachen dann mischt, und dann auch noch eine schöne kleine Flamme dran hält, dann merkt man sehr schnell, dass das doch etwas explosiver ist, dieses Gemisch. Also hält sehr viel Energie in sich tragen kann.
Mhm. Gut, Wasserstoff kann man auf verschiedenste Art und Weisen erzeugen. Wird seit vielen hundert Jahren, hätte ich fast gesagt, gemacht. Aber was wir jetzt, worüber wir jetzt reden, ist grüner Wasserstoff. Genau. Also Wasserstoff, der klimaneutral erzeugt wird.
Genau.
Und mit der klimaneutralen Erzeugung ist das ja so eine Sache. Da brauche ich viel Energie für, Strom. Und der Strom muss ja auch mal erst erzeugt werden. Und die Idee dahinter war ja, der Strom, den wir aus regenerativen Energien erzeugen, also Windenergie vor allen Dingen, den zu nutzen, um Wasser aufzuspalten in Wasserstoff und Sauerstoff.
Genau.
Aber dieser regenerativ erzeugte Strom, der hat ja die Eigenschaft, dass er nur dann erzeugt wird, wenn der Wind weht oder wenn auf die Solarpaneele die Sonne scheint. Aber nicht dann, wenn er gebraucht wird.
Genau, richtig. Und das ist eigentlich der große Vorteil dann von Wasserstoff. Denn wenn ich diese Energie zur Verfügung habe, also den Strom zur Verfügung habe, dann kann ich entsprechend den Wasserstoff produzieren, mithilfe dieser, das heißen Elektrolyseure, diese Anlagen, also diese Anlagen, die das Wasser quasi in Wasserstoff und Sauerstoff spalten. Dann kann ich diesen Wasserstoff in der Reinform quasi abtrennen und auch speichern. Können wir gleich nochmal ein bisschen darüber erzählen. Und wenn dann die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, dann habe ich aber diese gespeicherte Energie, klar, in Batterien kann ich auch nutzen, klar, aber dann habe ich diese gespeicherte Energie und kann sie entsprechend auch wieder nutzen, also wieder freisetzen, wieder umwandeln, beispielsweise wieder in elektrische Energie. Das ist so ein klassischer, ne, so ein Kreisprozess quasi, den ich mir vorstellen kann. Ich habe Wasser am Anfang, dann erzeuge ich diesen Wasserstoff mit Hilfe von meinem Strom und diesen Wasserstoff kann ich dann mit dem Sauerstoff, was ich ja auch erzeugt habe, wieder zurück zu Wasser umwandeln und dabei entsteht wieder entweder Wärme oder Strom oder das, was ich entsprechend benötige.
Also den Strom speicherbar machen über das Zwischenelement Wasserstoff.
Genau.
Das wäre eine Idee. Aber dahinter steckte ja ursprünglich auch der Gedanke, dass eben der regenerative Strom nicht bedarfsgerecht erzeugt wird, sondern witterungsabhängig erzeugt wird. Und ich könnte mit einer solchen Speichertechnologie sozusagen die Spitzenerzeugungen abfangen, die das Netz, das Stromnetz im Moment gar nicht aufnehmen kann.
Genau, richtig.
Nun werden aber in Lingen große Anlagen gebaut mit Millionen oder Milliarden Investitionen. Wenn ich so eine Anlage baue, will ich ja, dass die kontinuierlich ausgelastet ist. Dann warte ich ja nicht darauf, dass es irgendwann mal eine Spitzenlast gibt, die ich verarbeiten darf.
Das will ich eigentlich schon, genau, richtig. Deswegen ist auch der Ausbau der erneuerbaren Energien so wichtig an der Stelle, dass der entsprechend sinnvoll vorangetrieben wird und auch ambitioniert vorangetrieben wird, weil das ist natürlich erstmal die Grundlage. Und natürlich ist es so, dass ich am Anfang quasi diese Elektrolyseure im Optimalfall nur dann betreibe, wenn ich auch wirklich diesen regenerativen Strom zur Verfügung habe. Das heißt, so eine Anlage kann am Anfang auch relativ lange stillstehen, je nachdem, wie viel erneuerbare Energie ich denn zur Verfügung habe. Da kommen wir jetzt natürlich sehr, sehr stark dann ins Politische, weil wir natürlich dann auch jetzt in dieser Anfangsphase an der Stelle sind und sagen, wenn wir von vornherein solche Anlagen immer nur dann betreiben, wenn die Sonne scheint und wenn der Wind weht und das auch noch im sogenannten Viertelstundentakt nachweisen müssen, dann ist das nicht viel an Betriebsstunden die Sonnenanlage nachher hat. Und dann wird der Wasserstoff natürlich auch entsprechend teuer.
Also ist eine klassische Henne-Ei-Diskussion. Was war zuerst da, was wird zuerst gebraucht? Aber nochmal eben zur Klarstellung, dieses Wieder-Zurückverwandeln des Wasserstoffs in Strom ist ja eigentlich eine Ausnahmesituation. Was im Moment das Ziel ist, ist ja, den erzeugten Wasserstoff auch industriell zu verwenden.
Genau, das ist momentan so in den nächsten, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren ist das die Hauptstrategie in Deutschland mindestens, zu sagen, da wo ich aktuell sogenannten grauen Wasserstoff einsetze, also genau diesen Wasserstoff, der aus diesen fossilen Quellen stammt, wie Erdgas, wie Kohle, dass ich den im ersten Schritt erstmal ersetze durch diesen grünen Wasserstoff. Damit spare ich eine ganze Menge CO2 und ich habe auch gar keine Alternativen. Also ich kann nicht einfach den Strom da direkt einsetzen, sondern ich brauche ja dieses Element Wasserstoff, um es dort einzusetzen, chemisch einzusetzen meistens. Und das ist so der erste Schritt. Das Thema Rückverstromung ist aber trotzdem ganz wichtig in der Langfristperspektive. Es gab ja jetzt erst vor ein paar Tagen unsere neue Wirtschaftsministerin, Frau Reiche, die entsprechend auch gesagt hat, ja, wir müssen mehr Gaskraftwerke bauen, um entsprechend unser Energiesystem zu stabilisieren, immer dann, wenn wir nicht genügend Wind und nicht genügend Solarenergie haben, also nicht genügend regenerative Energien zur Verfügung stehen, dann müssen wir auf Gaskraftwerke zurückgreifen. Das machen wir am Anfang mit Erdgaskraftwerken, weil ja erst Erdgas da ist, die Infrastruktur ist da und wir müssen ja erstmal gucken, dass wir das System überhaupt stabilisiert kriegen. Aber am Ende des Tages wollen wir 45 CO2-neutral werden, annähernd CO2-neutral werden, was dann aber auch selbstverständlich bedeutet, dass ich raus aus dem Erdgas muss und dann bleibt mir gar nichts mehr anderes übrig, als den langfristig gespeicherten Wasserstoff zu nutzen und den rückzuverstromen. Aber wie gesagt, das ist dann eher so der Ausblick in die Jahre, so nach 35, 40, 45.
Aber die von dir gerade erwähnten 20 Gaskraftwerke, die Frau Reiche jetzt gefordert hat, erstmal die Forderung gab es ja schon, bevor Frau Reiche...
Genau, sie hat es nochmal betont.
Ja, sie hat es jetzt nochmal sozusagen zur politischen Agenda erklärt. Aber das sind ja so Kombikraftwerke, die sie da meint, die zunächst mit Erdgas betrieben werden sollen, aber hinterher auf eine Wasserstoffverbrennung umgestellt werden können.
Genau.
Jetzt gucken wir mal wieder auf den Standort Lingen, ein Prototyp für so eine Erdgasturbine, die auf Wasserstoff umgestellt wird oder gleich mit Wasserstoff läuft, habt ihr da ja schon.
Nein, haben wir noch nicht, aber soll gebaut werden. Genau, da gibt es ein Projekt von der RWE zusammen mit Kawasaki, ist ja ein großer japanischer Hersteller. Kennt man eigentlich nur von den Motorrädern, aber sie stellen auch
Die fahren aber noch mit fossilen Brennstoffen.
Die fahren noch mit fossilen Brennstoffen, ja genau. Ja, die Gasturbinen, die Kawasaki herstellt, die funktionieren bisher auch immer nur mit fossilen Brennstoffen, also nur mit Erdgas. Aber dort soll entsprechend eine solche Turbine getestet werden, und zwar eine sehr dynamische Turbine, die wahlweise Wasserstoff als auch Erdgas verbrennen kann mit unterschiedlichsten Mischungsverhältnissen und damit dann quasi auch das Kraftwerk quasi der Zukunft sein soll, nämlich diese Flexibilität zum einen aufweisen und zum anderen dann aber auch die Möglichkeit zu haben, auf CO2-neutrale Energieträger wie Wasserstoff zu switchen.
Und dieser Energieträger Wasserstoff für diese Versuchsgasturbine wird auch schon in Lingen hergestellt.
Genau, die kann schon zur Verfügung gestellt werden. Genau, dort gibt es nämlich eine Testanlage, eine kleine Elektrolyse. Aber wenn man mal schaut, wie groß diese Elektrolyse ist, so im Deutschlandvergleich, wir reden nämlich von 14 Megawatt, das ist schon eine ganze Menge. Ja, 14 Megawatt muss man sich mal vorstellen, ne? Also was so ein Haushalt verbraucht an Strom und was jetzt diese Elektrolyse verbraucht. Also da ist ein Faktor 1000 fast dazwischen. Das ist natürlich schon signifikant. Und diese Testanlage, diese Pilotanlage, wie es so schön heißt, da wird entsprechend heute schon Wasserstoff produziert. Das eigentliche Ziel dieser Anlage ist es aber eigentlich, diese Technologie in diesem größeren Maßstab mal auszuprobieren, mal wirklich zu gucken, funktioniert diese Elektrolyse, also eine Elektrolyse ist nicht gleich eine Elektrolyse, es gibt verschiedene Technologien dabei, will ich jetzt auch gar nicht in die Details gehen, aber man muss natürlich solche Anlagen ausprobieren, um zu testen, funktioniert es so, wie wir uns das vorgestellt haben, denn die RWE baut ja jetzt auch gerade schon die nächstgrößeren Anlagen, nämlich die ersten 100 MW, die auch dieses Jahr noch in Betrieb gehen sollen.
Auch in Lingen.
Auch in Lingen, genau. Ja. Auch am gleichen Stand, also in Sichtweite quasi davon. Das ist ein Steinwurf davon entfernt. Und dann sollen noch zwei weitere jeweils 100 MW große Anlagen bis 2027 dazukommen. Auch alles jetzt quasi nebeneinander gebaut. Und dafür braucht man natürlich jetzt auch diese Erfahrung. Also der Wasserstoff am Standort Lingen steht schon zur Verfügung, genau.
Also neue Technologien vom Labormaßstab, vom reinen Versuchsmaßstab in so eine Pilotanlage zu transformieren, sozusagen den industriellen Maßstab auszuprobieren, das ist ja schon wichtig. Das ist kein Selbstgänger.
Nein.
Also wir haben ja auch Beispiele für andere Technologien. Ne? Also sagen wir mal diese Bio-Kerosin-Anlage in Werlte, die jetzt wieder abgeschaltet wird, weil es eben dann doch im großen Maßstab nicht zufriedenstellend funktioniert hat. Also es ist schon richtig, in Schritten zur größeren industriellen Maßstäben zu kommen.
Genau, und auch vor allen Dingen dann, wenn man jetzt so eine große Anlage wie so eine 100-MW-Anlage baut, dass man dann auch ein paar Learnings quasi aus der vorherigen Anlage mitnimmt, ist ja auch ganz wichtig, weil ansonsten stehe ich da und denke mir so, ja, hätte ich das mal direkt anders gebaut? Warum haben wir das nicht mal getestet? Weil das sind dann Kleinigkeiten, die aber einen größeren Impact haben. Also es gibt so schöne Beispiele wie ja, beispielsweise, wenn ich einen Kabelkanal mache, lege ich den in den Boden rein oder mache ich das über die Köpfe? Und dann gibt es dann verschiedene Argumente, warum man das auf der einen Seite machen sollte oder doch nicht machen sollte. Und das zu testen und dieses Verfahren zu testen und dann auch zu gucken, dass das funktioniert und dann nachher die Anlage zu optimieren, das ist halt wahnsinnig wichtig.
Und aus dem, was du jetzt so erwähnt hast, kann man ja schon ablesen, Lingen wird so ein richtiges Zentrum der Wasserstoffwirtschaft.
Genau.
Das hängt an verschiedenen Dingen, einmal an der Erzeugung, aber für die Erzeugung brauchen wir viel Strom. Auch da ist Lingen jetzt sozusagen dabei, ein ganz großer Player zu werden, weil ein Stromknotenpunkt war es schon immer. Aber nun wird auch dieser Strom von den Offshore-Windanlagen in der Nordsee durch neue Stromautobahnen nach Lingen transportiert, unter anderem.
Genau, richtig, ja. Also was viele gar nicht wissen, Lingen hat Europas größten Stromknotenpunkt wirklich. Mit der Umspannanlage in Hanekenfähr, wenn man da mal mit dem Auto dran langfährt, dann sieht man ja also Schaltanlagen und Kabel und Trafos und alles. Es ist wirklich riesig. Die ist ja jetzt auch nochmal erweitert worden. Ja. Also ist auch nochmal viel Geld investiert worden. Warum? Weil man entsprechend gemerkt hat, okay, das Kernkraftwerk geht raus aus dem Netz. Wir haben keinen kontinuierlichen Einspeiser mehr. Jetzt müssen wir auch unsere Anlagen umrüsten, um besser mit den erneuerbaren Energien auch klarzukommen, das heißt immer so schön ins Netz zu integrieren. Und was ja jetzt auch noch kommt, und da gibt es ja in 2 Wochen schon die Grundsteinlegung, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann ist sie schon passiert, genau, von der Ampel. Und da wird eine sogenannte Konverterstation aufgebaut, die quasi das Ziel hat, dass aus den Offshore-Windkraftanlagen, die in der Nordsee stehen, der Strom direkt mit einem großen Kabel quasi nach Lingen gebracht wird und dann in Lingen in das öffentliche Netz eingespeist wird. Also auch das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, um überhaupt erstmal Wasserstoff produzieren zu können, wirklich diese erneuerbare Energie. Und da reden wir ja auch nicht von wenig Energie, weil ich gerade erzählt hatte, allein die 300 MW, das ist ja, nur als Vergleich, das Kernkraftwerk hatte 1400 Megawatt elektrische Leistung, ganz grob. Jetzt haben wir allein 300 Megawatt als Consumer, also als Verbraucher am Standort mehr. Da brauchen wir schon eine ganze Menge Energie. Und diese Konverterstationen, die werden insgesamt 1600 Megawatt Peak-Leistung. Eine Windmühle dreht ja nicht immer auf 100%. Wenn der Wind schwächer ist, dann wird entsprechend nicht so viel Leistung zur Verfügung stehen. Aber das ist so die Maximalleistung, die dann quasi dahin übertragen werden kann und dort ins Netz integriert wird.
Mhm. Aber nicht alles wird eben für die Wasserstoffproduktion verwendet, sondern
nein, bei weitem
auch ganz normal ins überregionale Stromnetz.
Genau, das ist der Hauptzweck. Also die Wasserstoffproduktion an der Stelle aufzubauen, macht deshalb Sinn, weil wenn entsprechend die erneuerbare Energie groß zur Verfügung steht in dem Maße, da reden wir ja davon, wenn jetzt wirklich mal die Sonne stark scheint und der Wind stark weht, dann haben wir ja vom Prinzip ja hier im Norden etwas. Ich mag diesen Begriff nicht, aber ich verwende ihn jetzt einfach mal, Überschussenergie. Also wir produzieren mehr Strom, als die Stromnetze aufnehmen können. Und diesen Strom dann entsprechend sinnvoll zu nutzen, das macht ja im Norden dann insbesondere Sinn. Und diesen Strom dann auch für die Elektrolyse, also für die Speicherung in Wasserstoff zu benutzen, das ist halt das Ziel, was man damit verbindet.
Nur ist aber nicht das einzige Ziel, Wasserstoff zu produzieren, der dann irgendwo erstmal gespeichert wird, sondern das Ziel ist, sagtest du eben schon mal, Wasserstoff für industrielle Anwendungen.
Genau.
Und die sind nicht in Lingen, die sind anderswo, vor allem
nicht nur,
im Ruhrgebiet.
Genau, ja, richtig.
Da kommen wir zum Thema Transport.
Richtig, klar. Nee, das, also ganz einfach, kann man sich ja ganz einfach vorstellen, wenn man mal bei dem RWE-Gelände vorbeifährt, da kann man sich mal ein bisschen umgucken, da sieht man niemanden, der irgendwie im größeren Stil Wasserstoff verbraucht. Da gibt es auch keine Speicher auf dem RWE-Gelände, also muss der Wasserstoff entsprechend erstmal dorthin transportiert werden, wo er verbraucht wird oder auch wo er im größeren Stil gespeichert wird. Dafür brauche ich entsprechende Pipeline-Infrastruktur und die erste Pipeline-Infrastruktur ist eine Pipeline und da kommen wir jetzt so ein bisschen mehr in die Grafschafter Region, die entsprechend aus Lingen quasi führend über Nordhorn dann runter ins Ruhrgebiet führt, also einmal quasi wie ein C ist es nicht ganz, wie ein umgedrehtes Fragezeichen durch die Grafschaft durch. Und dann runter ins Ruhrgebiet.
Nur hat ja die Bundesnetzagentur 2024 im Herbst den Aufbau dieses deutschlandweiten Wasserstoffkernnetzes beschlossen.
Genau. Und diese Infrastruktur ist Teil dieses Kernnetzes und ist die erste Infrastruktur, die entsprechend auch in Betrieb geht. beziehungsweise schon in Betriebsbereitschaft versetzt worden ist, teilweise zumindest.
Da haben wir ja gleich mehrere Leitungen, die hier so ja, die Gegend kreuzen, ja. Das Emsland und die Grafschaft.
Genau, wir sind ja auch im nationalen Bereich immer sehr gut vernetzt mit anderen Regionen. Da guckt man schon mit einem neidischen Auge so ein bisschen auf uns. Ihr seid ja schon teilweise echt gesegnet, weil gerade beispielsweise das Emsland, das wird wirklich vom Norden nach Süden einmal komplett durchkreuzt mit dem sogenannten Nordsee-Ruhr-Link, dann von Ost nach West, zumindest auf der Lingener Ebene durchkreuzt. In der Grafschaft sieht es so aus, dass quasi von Nordhorn hoch bis nach Flichus auch noch, ich spreche das immer falsch aus, Entschuldigung dafür, eine Leitung gebaut wird. Und damit hat man natürlich eine schöne Möglichkeit, auch für die Unternehmen, die,
also die
am
Leitung,
Weg sind.
Die Leitung nach Flichus, die liegt schon.
Die liegt, ja, Entschuldigung, die ja, liegt schon, die umgewidmet wird.
Eine
so.
Umgewidmete Erdgasleitung. Genau. Und der, wie hieß der Nord-Süd-Link?
Der Nordsee-Ruhr-Link.
Nordsee-Ruhr-Link, der muss noch gebaut werden.
Der wird gebaut, genau.
Weil ursprünglich da eine Leitung, die schon vorhanden ist, umgewidmet werden musste und man dann festgestellt hat, die brauchen wir aber noch.
Ja, richtig. Also die Projekte bezüglich der Umwidmung dieser Pipelines, die kommen noch aus der Zeit vor dem russischen Angriffskrieg. Mhm. Und die Energieflussrichtung war ja damals ganz klar von Ost nach West. Also das Erdgas ist von Ost nach West maßgeblich durch die Bundesrepublik geflossen. Und jetzt stehen wir an dem Punkt, dass der Energiefluss sich quasi gedreht hat. Wir fließen, also auch Erdgas, Energiefluss sich gedreht hat. Das heißt, auch das Erdgas wird maßgeblich von Norden nach Süden verteilt. Und deswegen sind leider diese drei Leitungen, die da liegen, müssen alle im Erdgasnetz bleiben, weil die auch wichtig sind für die Versorgung des Erdgas, also der Bevölkerung, der Industrie etc. mit Erdgas. Und deswegen muss man jetzt, etwas gesagt, in den sauren Apfel beißen und eine neue Pipeline bauen. Aber am Ende des Tages sollen natürlich auch die Pipeline-Infrastruktur für den Transport von Wasserstoff maßgeblich alte Pipelines sein, quasi, die im Boden liegen, die dann umgewidmet werden.
Ja, mit diesem Wasserstoffkernnetz ist es ja auch eine relativ wechselvolle Geschichte. Also jetzt habe ich gelesen, ungefähr 9200 Kilometer genau. Soll das mal umfassen, wenn es denn in der Ausbaustufe, die jetzt genehmigt ist, fertig ist. Es gab auch mal Zahlen, die noch wesentlich höher waren, 13.000 und irgendwas, genau. Was dann doch nicht realisiert werden konnte. Und es gab auch mal eine pessimistische Zahl, dass wir nur auf 7.000 kommen. Aber immerhin bei all diesen Zahlen, die Grafschaft und das Emsland sind nicht nur Regionen, wo das sehr früh anfängt, weil wir noch vorhandene Leitungen haben, sondern auch, wo sich doch ziemlich viele Leitungen kreuzen und ballen.
Genau. Und deswegen natürlich auch perfekt geeignet für die Produktion von Wasserstoff, die entsprechend dann in diese Netze einzuführen und von dort aus dann zu verteilen. Nicht nur runter ins Ruhrgebiet, sondern wir schauen natürlich, und das ist so ein bisschen auch die Funktion, die wir dann auch als Geschäftsstelle der H2-Region Emsland übernehmen, wir schauen natürlich auch auf die regionalen Unternehmen, auf die Einsatzmöglichkeiten, die hier vor Ort sind und auch auf die Bedarfe, damit das nachher nicht hinten rüberfällt. Ne? Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als eine Pipeline zu bauen und am Ende des Tages, man muss sich das ja vorstellen wie eine Autobahn. Ne? So eine Pipeline ist eine Autobahn. Wenn ich dann nicht von vornherein Abfahrten einplane, dann stehe ich nachher ziemlich blöde da, so nachträglich eine Abfahrt an der Autobahn zu bekommen. Gibt es ein paar Gemeinden, die da, glaube ich, schlechte Erfahrungen mitgemacht
ja,
haben.
Ja, sehr schlechte. Auch hier in der Nähe.
Das ist ein anderes Thema.
Aber Autobahnabfahrt ist ein schöner Vergleich. Also da sind wir bei den berühmten T-Stücken.
Genau.
Also die Region hat sich sehr eingesetzt, sowohl im Emsland als auch in der Grafschaft, dass in diese Fernleitungen T-Stücke eingebaut werden, die die Möglichkeit eröffnen, nachgeschaltete Verteilnetze anzuklemmen.
Genau.
Habe ich das richtig gesagt?
Das ist genau richtig gesagt, ja. Und um das auch nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, diese Problematik, normalerweise sagt man ja Verteilnetze, das kennt jeder, der ein Unternehmen hat oder der einen Privathaushalt hat, der mit Erdgas eingeklemmt ist, der muss seinen Verteilnetzbetreiber quasi anrufen und sagen, so, ich hätte gerne eine Erdgasleitung. Und der sagt dann, ja, okay, kein Problem, baue ich dir eben hin. So, jetzt sind wir beim Thema Wasserstoff und noch niemand weiß so richtig genau, wie viel Wasserstoff er denn eigentlich benötigt, wann er das benötigt, ob er das überhaupt benötigt. Und die Verteilnetzbetreiber sagen selber, ja, proaktiv wollen wir jetzt auch nicht unbedingt unterwegs sein und Geld investieren, wo wir nicht wissen, dass das nachher gebraucht wird. Und zum anderen gibt es auch noch gar keine Regulatorik. Also die Verteilnetzbetreiber wissen noch gar nicht, in welchem regulatorischen Rahmen sie sich denn am Ende des Tages bewegen müssen oder dürfen, um solche Netze aufzubauen oder am Ende des Tages auch ihre Investitionen wiederzubekommen. Denn auch Verteilnetzbetreiber sind ja jetzt nicht unbedingt altruistisch unterwegs, sondern gucken natürlich auch zumindest ein bisschen dann nach Business Cases, nach Kosten.
Aber mal so ein bisschen gestichelt. Sind denn diese Verteilnetze überhaupt gewünscht? Also so wie ich gelesen habe, ist grüner Wasserstoff, auch wenn die Erzeugung hochgefahren wird, wird immer ein knappes Gut bleiben. Und wir werden nie in die Lage kommen, dass wir den grünen Wasserstoff, der in Deutschland perspektivisch benötigt wird, überhaupt im eigenen Land erzeugen können.
Genau, aber das machen wir mit Erdgas heutzutage ja auch nicht. Das ist erstmal so das erste Argument. Wir importieren natürlich viel, viel mehr, als dass wir hier vor Ort fördern oder produzieren. Und beim Thema Wasserstoff wird es nachher so sein, das sind so die Erwartungen, dass wir vielleicht so 50% im eigenen Land produzieren können, 50% dann importieren. Aber am Ende des Tages muss man sich auch immer die Frage stellen, wofür benutze ich denn diesen Wasserstoff? Und erst wenn mir klar ist, wofür ich ihn überhaupt sinnvoll einsetzen kann, und das ist zumindest ist das die Strategie auch der Bundesregierung, das wird nicht die sogenannte Niedertemperaturbereitstellung, also die klassische Heizung sein. Das, was wir heute kennen mit einer Gastherme, die dann nachher auf Wasserstoff umgestellt wird, das wird eine Randerscheinung bleiben. Im Norden sowieso, im Süden wahrscheinlich aber auch. Wir haben ja noch mal so ein bisschen unterschiedliche Voraussetzungen mit Norden und Süden und Stromverfügbarkeiten etc. Und dann kann man auch ganz leicht die Frage beantworten, ob die Verteilnetze so im Wasserstoffbereich aussehen werden, wie sie heutzutage im Erdgas aussehen werden. Da kann man ganz klar sagen, nee, das werden sie nicht, weil wir diesen Wasserstoffbedarf längst nicht mehr, also den Bedarf an den molekularen Energieträger, weil er längst nicht mehr so groß ist wie jetzt im Erdgasbereich. Wir werden viel mehr diesen Switch sehen, gerade im Bereich der klassischen Heizung, dass wir auf die Wärmepumpe gehen, weil sie einfach kosteneffizienter ist. Und deswegen werden wir auch diese Verteilnetze nur zielgerichtet aufbauen, überall da, wo entsprechend beispielsweise große Industrieunternehmen, mittelständische Unternehmen sind, die abseits der klassischen Heizung diesen Wasserstoff einsetzen müssen für bestimmte Prozesse, Umformungsprozesse, Brennprozesse, wo ich halt nicht einfach sagen kann, das mache ich elektrisch.
Also Stahlindustrie ist ja so das Paradebeispiel, ja, als einer der vermutlich größten Abnehmer plus chemische Industrie. Beides, genau, ist nicht hier, sondern Ruhrgebiet oder noch weiter südlich. Und ja, wenn jetzt große Fernleitungen gebaut werden, dann wird ja der H2-Lieferant nicht interessiert sein, dass zwischendurch bei den berühmten Autobahnabfahrten schon alles Mögliche abgezweigt wird. Der möchte ja dann seinen Großlieferanten möglichst die volle Ladung liefern.
Teils. Also zum einen, ja, natürlich, klar, wenn ich jetzt im großen Ziel Wasserstoff produziere, hätte ich am liebsten auch natürlich einen großen Kunden, der mir das am liebsten auch komplett abnimmt und so wie ich das produziere, abnimmt. Aber am Ende des Tages ist schon auch den Produzenten immer klar, dass wir ein bisschen detaillierter reinschauen müssen und dass wir die regionalen Unternehmen mitnehmen müssen, weil der Mittelstand ja durchaus sehr, sehr wichtig ist für die deutsche Wirtschaft. Und man auch nicht vergessen darf, dass der Mittelstand ja heutzutage auch schon Kunde ist, dieser Betreiber beispielsweise. Also wenn wir jetzt mal auf die Verteilnetzbetreiber gucken, ganz klassisch, die würden ja dann ihre Bedarfe einmal bündeln und würden das entsprechend bei einem großen Händler einkaufen, diesen Bedarf. Und da sehe ich durchaus schon gute Chancen, weil, und das ist jetzt eigentlich das Hauptargument, weil die Wasserstoffwirtschaft am Ende des Tages genauso funktionieren soll wie die Erdgaswirtschaft, nämlich über ein Börsensystem. Das heißt, klassisch heutzutage wird Erdgas über eine große Börse gehandelt, wo dann jeder seine Bedarfe und sein Angebot reinstellen kann und dann wird das gematcht und dann werden da die Trades gemacht. So, und dann gibt es eine nachgelagerte sogenannte Clearingstelle, die dröselt das quasi einmal auseinander. Wer bekommt denn jetzt von wem wie viel? Und die schauen dann, okay, wie müssen wir das denn jetzt im Transportnetz, also im Gasnetz abbilden, damit dann auch jeder Kunde wirklich an seinen Wasserstoff bzw. in dem Fall noch an sein Erdgas kommt. Und zukünftig soll das genauso auch im Wasserstoffbereich laufen. Das heißt, wenn ich ein größeres Unternehmen bin, dann kann ich selber an der Börse rein und sagen, ich kaufe mir da meine Mengen. Wenn ich kleiner bin, dann lasse ich das über einen Aggregator sammeln, also klassisch irgendwie Stadtwerke oder ähnliches, Gaslieferant, und der kauft dann an der Börse ein.
Also der Tim Husmann, der ist ein Tausendsasser in Sachen H2. Dem gebe ich ein Stichwort und er erzählt 5 Minuten über alles Mögliche von A bis Z. Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Ja, das ist ein bisschen ein verrückter Werdegang. Also ich bin ja eigentlich, promovierter Astrophysiker. Und
ach ja, das hat man gerade gehört.
Ja. Das auch noch, genau. Und habe in meiner Promotion unter anderem mich mit der Interaktion von Molekülen, Gasmolekülen mit Oberflächen beschäftigt. Und du hast ja vorhin schon mal richtig festgestellt, das häufigste Element im Universum ist halt Wasserstoff. Und ich habe mich insbesondere um sogenannte Sternentstehungs- und Planetenentstehungsregionen gekümmert. Und da war immer die Interaktion von Wasserstoffmolekülen mit Oberflächen. So, das war eigentlich immer mein Anknüpfungspunkt zum Wasserstoff. Und dann bin ich aber vor 7, fast 8 Jahren im Emsland erstmal als IT-Netzwerkmanager gestartet, zusammen aber mit einem Kollegen, der den Energiebereich mit übernommen hat. Und wir haben immer zusammengearbeitet und dann nach 2 Jahren habe ich das Energienetzwerk mit übernommen und nach 3 Jahren dann festgestellt, okay, beides zu machen ist einfach viel zu viel, weil die Themen auch im IT-Bereich immer mehr wurden. Und so bin ich halt auf dieses ganze Thema Energie und dann entsprechend jetzt auch das Thema Wasserstoff nochmal verstärkt gekommen. Also eher aus dem Technischen kommend quasi, jetzt aber immer mehr natürlich, weil wir auch mit Unternehmen viel zu tun haben, natürlich immer mehr auch auf diesem Thema des Betriebswirtschaftlichen dieser betriebswirtschaftlichen Perspektive.
Aber du bist Leiter einer Geschäftsstelle.
Genau.
Also das Netzwerk bündelt seine Aktivitäten in einer Geschäftsstelle.
Genau, richtig.
Also im Grunde bist du jetzt Lobbyist.
Regionallobbyist. Nein, wir sind verlängerter Arm wirklich der Wirtschaftsförderung. Das heißt, wir versuchen natürlich, das Beste für unsere Unternehmen vor Ort rauszuholen. Und natürlich bedeutet das auch, dass man die Interessen der Unternehmen dann in Hannover, in Berlin vertritt. Das mache ich nicht alleine, sondern das macht ja der Landkreis sowieso. Und wir unterstützen da den Landkreis, auch die passenden Argumente zu finden. Wir sammeln die Unternehmens.
Also die Gesellschafter dieser Geschäftsstelle sind der Landkreis Emsland und die Stadt Linz.
Das hätte ich dabei sagen müssen. Genau, also komplett öffentliche Hand, das ganze Netzwerk und auch diese Geschäftsstelle komplett in öffentlicher Hand. Und wir unterstützen da entsprechend fachlich, inhaltlich, um die richtigen Argumente zu liefern und auch die Interessen der Unternehmen dann zu vertreten. Genau.
Ja, und Interessen der Unternehmen, du hast gerade schon gesagt, mittelständisch geprägt. Das gilt ja für unsere Region hier in besonderer Weise. Wenn ich nochmal auf die T-Stücke komme, dann müsste es ja eigentlich dein Interesse oder das Interesse der Geschäftsstelle sein, so schnell wie möglich jetzt Klarheit über Verteilnetze zu schaffen.
Genau. Das ist auch der Grund, weswegen wir regelmäßig in Berlin sind und versuchen da auch nochmal ein bisschen mehr Druck auszuüben in verschiedenen Bündnissen, zum Beispiel im Bund der Wasserstoffregion sind wir aktiv, nächste Woche wieder in Berlin, wo wir genau diese Themen mit anderen Regionen, also aus dieser kommunalen Sicht nochmal beleuchten und dann auch entsprechend den passenden Akteuren mitgeben, die dann am Ende des Tages auch dafür Sorge tragen müssen, dass eine solche Regulatorik schnell auf die Beine gestellt wird. Also das ist natürlich etwas, was uns ganz wichtig ist. Wir merken aber auch, weil, und das ist dann so immer dieses, weil wir ja nicht nur in einem Themengebiet unterwegs sind, sondern in vielen im Bereich Wasserstoff, merken wir auch, dass immer noch ganz viele offene Fragen sind, die erstmal geklärt werden müssen, bevor man überhaupt dieses Thema Verteilnetze in dieser Detailtiefe dann angehen kann. Klar, jetzt erstmal zu klären, wer ist denn dafür überhaupt zuständig, das wäre schon mal so ein erster Schritt. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass wir das Ganze bis Sommer diesen Jahres auch abschließen können. Bin mittlerweile ein bisschen pessimistischer, wird vielleicht Herbst, vielleicht erst Winter werden.
Hängt das mit dem Regierungswechsel zusammen?
Unter anderem auch, ja, unter anderem auch, genau. Das ist natürlich immer so, wenn dann die eine Behörde oder das eine Ministerium an dieser Stelle massiv dran arbeitet und dann wird der Chef ausgetauscht, dann braucht man wieder 2-3 Monate, um sich erstmal zu sortieren. Jetzt haben wir natürlich einen riesen Vorteil, weil mit der Frau Reiche haben wir hier jetzt eine Wirtschaftsministerin, die vorher ja bei der Westenergie tätig war und deswegen ja auch der Westnetz zugeordnet war und die unter anderem auch Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrats war und damit natürlich eine wahnsinnige Expertise in diesem Themengebiet mitbringt. Und ich glaube auch dieses Thema deshalb nochmal von ganz oben entsprechend schnell pushen wird.
Na, nun haben ja Kritiker immer gesagt, das war eine Idee von Robert Habeck, der grüne Minister, der da mehr ideologisch als wirtschaftsorientiert rangegangen ist. Nun haben wir keinen grünen Minister mehr, aber du sagst, die neue Ministerin ist genauso engagiert in dem Thema.
Ja, da merkt man ja eigentlich, dass es parteiübergreifend doch durchaus mittlerweile Konsens ist, zumindest bei den etablierten Parteien, bei den demokratischen Parteien, darf ich auch mal so sagen. Konsens ist, dass an dem Thema Wasserstoff kein Weg vorbeiführt und dass dieses Thema Wasserstoff auch auf dem Mittelstand dann ausgerollt werden muss und nicht nur ein industrielles Thema ist.
Nun habt ihr ja schon verschiedene Umfragen, Anfragen gemacht bei der Wirtschaft hier in der Region. Wer könnte überhaupt ein Interesse haben? Aber die Resonanz war ja auch so ein bisschen gemischt. Also ja, manche wissen doch gar nicht, ob sie Bedarf haben.
Nein, das kann ich auch gut nachvollziehen, weil ich weiß gar nicht, was, also momentan, wenn ich jetzt ins Unternehmen agiere und ich habe gewisse Prozesse, ich kann erstmal in meine Prozesse reingucken und dann kann ich erstmal sagen, so rein technologisch besteht die Möglichkeit, da auf alternative Energieträger wie entsprechend Strom umzustellen. Also wenn ich jetzt einen Erdgasprozess habe, auf Strom umzustellen, passt das dann von der Qualität her, passt das dann von meinem Produkt her, wie funktioniert das? Das ist die rein technologische Sicht. Dann habe ich aber, vielleicht sage ich dann, ja okay, rein technologisch, am besten wäre es, ich würde Wasserstoff benutzen, weil ich dann von meinen Prozessen sicher sein kann, dass die Qualität stimmt etc. So, dann gucke ich auf die wirtschaftliche Sicht und spätestens da kommen bei den meisten Unternehmen dann die größeren Fragezeichen, weil die noch gar keine Ahnung haben, wie teuer der Wasserstoff denn zu einem gewissen, ja, also in einem gewissen Jahr überhaupt sein wird. Und das ist auch etwas, wo man ganz schwer in die Zukunft gucken kann, weil sich ja auch ganz viel verschiebt. Es hängt ja an so vielen Punkten.
Naja, im Moment wissen alle, dass er viel zu teuer ist.
Ja, momentan. Ne? Ja, deswegen heutzutage.
Aber die Frage, wie schnell der Preis fällt und auf welches Niveau er dann fällt,
richtig.
Die ist unbeantwortet.
Genau, also ja, nicht nur auf welches Niveau er dann fällt, sondern ich muss es ja auch noch mal ein bisschen weitergehend betrachten. Ich muss es ja mit der Alternative mal vergleichen, die ich habe. Und dann zu gucken, okay, was ist denn jetzt in der Gesamtbetrachtung mein günstigstes Medium, was ich nutze? Und wir wissen auch noch nicht, wo die CO2-Bepreisung hingehen wird, jetzt mit der RED III beispielsweise, die von der EU kommt und die nationale Umsetzung geht, wohin die Quotenpreise gehen werden. Und da müssen wir erstmal schauen, okay, als Unternehmen zumindest, da muss man erstmal schauen, okay, ab wann wird sich dieses Thema überhaupt bei mir lohnen? Aber ich muss trotzdem jetzt schon darauf vorbereitet sein. Und das ist gerade gar nicht so einfach für Unternehmen, weil diese Leitplanken entsprechend fehlen. Und das betrifft dann natürlich auch das Thema der T-Stücke, weil wir haben diese Abfragen, wie du richtig sagtest, gemacht und auch gefragt, okay, wofür könnte man Wasserstoff denn einsetzen? Aber wir sind da anders vorgegangen. Wir haben nämlich nicht gefragt, wie viel Wasserstoff braucht ihr, sondern wir haben gefragt, wie viel Erdgas verbraucht ihr denn momentan für welche Prozesse? Um auch ein bisschen besser einschätzen zu können, okay, wo sehen wir denn zukünftig die wirklichen Bedarfe und wie können wir die denn nachher dann befriedigen? Und deshalb auch diese Planung dieser T-Stücke, um zu sagen, das ist natürlich so ein, wie heißt es immer, so ein Shot in the Dark, also einmal in die Glaskugel schauen und zu gucken, wo es denn jetzt potenziell Abnehmer gibt, um dann die Infrastruktur schon mal darauf vorzubereiten und am Ende des Tages die Entscheidung, ob man diese Netze, diese Verteilnetze dann wirklich aufbaut und zum Kunden führt, also zu dem Unternehmen führt. Das können wir jetzt noch gar nicht wirklich entscheiden. Für manche Stellen schon, weil wir das da sehen, also gerade in der chemischen Industrie, bei manchen Stellen aber noch überhaupt nicht.
Aber es gibt auch noch das Argument des Wirkungsgrades. Also die Kritiker sagen ja, diese ganze Wasserstoffdiskussion, die führt schon deswegen ins Leere, weil der Wirkungsgrad viel zu niedrig
ist. Die Frage ist aber immer, was ist meine Alternative? Und wenn ich keine Alternative habe, beispielsweise in der Stahlindustrie gibt es gar keine Alternative, wenn ich CO2-neutral werden möchte, dann ist mit den heutigen technologischer Standard, ist nur Wasserstoff die Alternative. Ich habe keine andere Möglichkeit.
Aber Bendtler in Lingen setzt keinen Wasserstoff ein und produziert Stahl nur mit Elektro.
Ja, aber die nutzen aber auch nur Schrott. Das heißt, eigentlich ist Bendtler in Lingen ein Recyclingunternehmen, wenn man so möchte. Die stellen gar nicht Stahl aus diesem klassischen, aus dieser Eisenmine quasi her, also aus dem geförderten Eisen her, sondern die stellen es nur aus dem Schrott her. Wenn ich Stahl wirklich aus...
Lass doch vielleicht das Wörtchen nur weg. Der ist ja sehr hochwertig,
der Stahl, natürlich. Das sollte jetzt nicht despektierlich klingen. Nein, dieser Stahl ist hochwertig und der ist vor allen Dingen grün, weil es ein Recyclingprodukt ist, der mit Grünstrom produziert wird. Das ist klassisch grüner Stahl. Aber damit werden wir ja nicht die Bedarfe der Welt quasi decken können, nur mit Recycling, sondern da müssen wir natürlich auch klassisch das Eisenerz fördern und das Eisenerz dann zu grünem Stahl verarbeiten. Und dafür brauche ich entsprechend heutzutage Kokskohle, zukünftig dann grünen Wasserstoff, um das CO2-neutral zu machen.
Ah ja. Und das Argument, andere würden dann lieber oder sollten besser gleich auf Strom umstellen, anstatt übers Wasserstoff.
Ja, also ich sehe das so, und das ist jetzt mal meine persönliche Meinung, ich sehe das so, wenn ich die Chance habe, einen Prozess zu elektrifizieren und sowohl die Prozessschritte, der Prozess selber, als auch die externen Gegebenheiten wie Stromnetzanschluss etc., Verfügbarkeit erneuerbarer Energien, lassen das zu, dann sollte ich doch zusehen, dass ich diese Prozesse elektrifiziere. Wenn ich das aber nicht kann, und da haben wir Prozesse, dann muss ich schauen, dass ich irgendwann weg vom Erdgas hin zu einem CO2-neutralen Energieträger gehe. Da kann Biogas eine Möglichkeit sein, wenn ich beispielsweise irgendwo eine Biogasanlage in meiner Nähe habe oder ähnliches. Oder es wird Wasserstoff sein.
Aus Biogas kann man auch Wasserstoff erzeugen. Das ist dann
gelber
Wasserstoff,
genau. Habe ich gelernt. Ja, ich bin ja gar nicht so ein großer Freund von dieser ganzen Farbenlehre, weil für mich kommt es eigentlich darauf an, wie viel CO2 wird denn ausgestoßen beim Produktionsprozess. So, und das ist ja eigentlich das Relevante und nicht, ob der jetzt grün, blau, grau, was auch immer ist, sondern wie viel CO2 wird ausgestoßen. Das Ziel muss sein, am Ende möglichst, vielleicht auch über Zwischenschritte, möglichst wenig CO2 auszustoßen. Man kriegt es nie auf null. Das ist wie bei jedem Prozess. 0 Gramm CO2-Ausstoß ist nicht möglich, aber so weit runterzubringen, wie es irgend möglich ist. Und da ist entsprechend der klassische grüne Wasserstoff, von dem wir immer reden, also der elektrolytisch hergestellte Wasserstoff, ist da einfach die beste Variante.
Ja, wir haben ja solche Schritte, wir würden gerne Wasserstoff und dann geprüft und dann lieber doch nicht Wasserstoff, haben wir ja hier auch vor Ort erlebt. Also die Bentamer Eisenbahn, die jetzt zusätzlich Strecken in Betrieb nehmen möchte, hat ja überlegt, ob man nicht die Züge auf Wasserstoffantrieb umstellt oder Wasserstofffahrzeuge beschafft und hat dann letzten Endes wieder davon abgesehen, weil erstens die es schon gibt, sich doch in der Praxis nicht so als betriebssicher erwiesen haben und weil man dann gesagt hat, aber es ist viel effizienter vom Wirkungsgrad her gleich zu elektrifizieren.
Klar, eine direkt elektrifizierte Bahnstrecke ist natürlich immer die bessere Variante, aber man muss natürlich auch immer ein bisschen auf die Kosten schauen. Also gerade Elektrifizierung von Bahnstrecken ist schon ziemlich teuer. Und wenn man jetzt mal über eine gewisse Lebenszeit, dass sich das anschaut, da macht das vielleicht Sinn, doch auf Alternativen wie batterieelektrische Züge, wenn es möglich ist, oder aber auch Wasserstoffzüge zu gehen. Und ja, es ist natürlich auch so, gerade bei den Zügen, mit den Wasserstoffzügen, da gibt es das ein oder andere Problem. Das ist so bei neuen Produkten, ob es die Wasserstoffbrennstoffzelle an der Stelle ist, kann ich auch gar nicht so beurteilen. Es gibt aber auch noch Alternativen. Ich kann auch den klassischen Verbrennungsmotor nachher mit Wasserstoff weiter benutzen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Diesellok hätte, Gibt es vielleicht Möglichkeiten, den auf Wasserstoff umzustellen, also den Motor wirklich mit Wasserstoff nachher zu betreiben und eigentlich nur den Dieseltank raus und stattdessen einen Wasserstofftank reinzubringen? Vielleicht ist es aber auch noch ein anderer Energieträger, der aus Wasserstoff hergestellt wird, also sowas wie Methanol oder ähnliches. Da müssen wir nochmal schauen, wo der Weg wirklich hingeht.
Ja, Wasserstoff, die Automobilindustrie war ja schon mal auf dem Weg zum Wasserstoffauto. Da gab es ja nun mindestens zwei Hersteller, die das Fahrzeug im Grunde schon fast serienreif hatten.
Ja. Und ja, nicht nur fast, genau. Die kann man ja auch heute nur kaufen, genau.
Ja, Wasserstoff weiß ich nicht. Erdgasautos kann man kaufen. Wasserstoffauto weiß ich nicht.
Den Mirai und den Nexo. Kann man beide noch kaufen, genau.
Ich hatte jetzt zwei andere Fahrzeuge.
Also die deutschen Hersteller.
Ja, ja, ja.
Ja, die kann man
momentan
aber noch
damals
nicht
unter Merkel hat man ja dann entschieden, wir gehen auf Elektroantrieb. Ja. Also, und alles andere ist dann nicht mehr weiterverfolgt worden.
Ja, ich meine, für den Individualverkehr muss man auch ganz ehrlich sagen, die Batterietechnologie schreitet voran, die Bedarfe, die da sind. Das wird so sein, zumindest auch aus unserer Sicht, wir haben mal so eine kleine Studie dazu gemacht, das wird so sein, dass wir wahrscheinlich so etwas wie 98-99% des Individualverkehrs, also der PKWs, nachher auf batterieelektrische Antriebe haben und es eine Randerscheinung sein wird, wirklich die Wasserstoff-PKWs zu haben. Viel interessanter ist es da, den Wasserstoff einzusetzen, im Mobilitätsbereich zumindest, wo ich große Lasten über große Entfernungen transportiere. Und das ist dann so dieses klassische, der 40-Tonner, der dann Rotterdam bis nach Hamburg oder noch weiterfährt in die baltischen Länder. Da müssen wir dann eher drauf gucken und dann sagen, ja, ob wir das mit Batterien nachher abbilden können. Vielleicht haben wir so viele Batterien, dann scheitert es vielleicht an der Ladeinfrastruktur. Ne? Dieses ganze Thema mit den Megawatt-Chargern, man muss sich das ja mal vorstellen, ne? Wie viele LKWs fahren solche Strecken und wie oft muss das dann betankt werden und an welchem Punkt muss das betankt werden. Also diese Leistung dann zur Verfügung zu stellen, ist halt auch immer so ein Punkt. Da werden wir wahrscheinlich eher so eine Mixtur sehen, dass Wasserstoff nochmal eine größere Rolle spielt. Und last but not least, wenn ich noch größer werde, Schifffahrtsbereich oder sogar im Flugbereich, ich meine, müssen wir uns nichts vormachen. Ich glaube, die nächsten 30, 40 Jahre werden wir nicht mit irgendwie Batterien oder sowas über den Atlantik fliegen. Das sehe ich nicht. Und da müssen wir dann halt Alternativen finden, so synthetische Kraftstoffe, die dann hergestellt werden müssen, die dann aber auch CO2-neutral sein sollen. Also nicht mehr auf Erdgas, nicht mehr auf Erdölbasis, sondern dann hoffentlich auf Basis von regenerativer Energie.
Gut, die H2-Region Emsland hat im Moment eine gewisse Spitzenstellung in Deutschland. Wird das so bleiben?
Das kann man natürlich jetzt nicht.
Ihr seid ja immer noch im Versuchsstadium, kann man vielleicht nicht mehr sagen, aber im Prototypstadium.
Ja, ich würde schon, also eigentlich sind wir aus dem Prototypen mittlerweile raus. Dadurch, dass jetzt die großen industriellen Anlagen, diese 300 MW durch die RWE, die 100 MW durch die BP, hatte ich noch gar nicht erwähnt, die werden ja auch noch gebaut. Also Lingen bekommt am Ende des Tages und das ist schon Ende 2027 mehr als 400 Megawatt Elektrolyseleistung. Das gibt es in Deutschland so nirgends. Emden wäre der nächstgrößere mit 300. Bisschen weniger als 300. Das ist schon einzigartig. Da sind wir erstmal lange Zeit, denke ich, Vorreiter und auch der größte Standort. Aber das ist ja gar nicht unbedingt das Ziel, der größte Produktionsstandort für grünen Wasserstoff zu sein, sondern eigentlich zu sagen, wie können wir dieses Thema Wasserstoff in die Wertschöpfung in der Region quasi integrieren. Es geht ja nicht darum, die größte Anlage zu besitzen. Ja, ist schön und gut. Finde ich auch super, will ich auch nicht kleinreden, auch die Bemühungen von der RWE, aber eigentlich geht es ja darum, quasi die Wertschöpfungsschritte auch in der Region zu halten und dann zu schauen, dass wir diesen grünen Wasserstoff für die Defossilisierung, wie es immer so schön heißt, also für die Verdrängung von fossilen Energieträgern aus dem Energiesystem einsetzen können.
Aber die großen Konzerne sind ja letzten Endes nicht so sehr daran interessiert, jetzt den Standort Lingen zu stärken, sondern die wollen die Technologie marktreif machen.
Ja, nicht nur die Technologie marktreif machen, sondern die wollen natürlich auch Geld damit verdienen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, klar. Deswegen
ist ja auch legitim.
Ja, richtig, richtig. Ist auch legitim. Und deswegen sind diese, also die Anlagengröße, von der wir da reden, das ist so aus der heutigen Sicht ist das wahnsinnig groß. Aus der Sicht, was eigentlich noch kommen muss, damit wir am Ende des Tages wirklich die Bedarfe nicht nur der Region, sondern auch von größerer Region, Ruhrgebiet etc., Deutschland sogar befriedigen, dann ist das nachher, Tropfen auf dem heißen Stein ist zu viel, ist ein bisschen übertrieben, aber da reden wir dann irgendwie von vielleicht 1% der benötigten Elektrolyseleistung ganz Deutschland gerechnet.
Na, wenn wir alleine überlegen, die letzten drei Atomkraftwerke, die jetzt abgeschaltet worden sind, hatten zusammen eine elektrische Leistung von über 5000 Megawatt, glaube ich. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben mit den Elektrolyseuren,
genau,
dass wir da hinkommen. Ne?
Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ich meine, ja, da gibt es ja verschiedene Strategien, auch auf Bundesseite, auf Landesseite, um da hinzukommen, sogar auf der EU-Seite mittlerweile. Da sind wir aber noch ein bisschen von entfernt.
Mhm. Glaubst du denn, dass das, was im Moment in Lingen heranreift, auch mal so eine Grundlasttechnologie wird?
Also ja, vom Prinzip her kann es zumindest...
Weil allen regenerativen Energien wird ja vorgeworfen,
genau, dass, keine mal,
dass sie eben dabei, ne, genau, nicht dann produzieren, wenn die Energie gebraucht wird, sondern dann, wenn das Wetter sie liefert.
Genau, richtig. Also deswegen ist dieses Konstrukt, was in Lingen entsprechend besteht, mit dem Gaskraftwerk und der Elektrolyse und der Anbindung über die Pipelines, wir haben auch über Speicher gar nicht gesprochen, also es gibt auch noch größere Möglichkeiten, unterirdisch, wie heutzutage Erdgas, auch Wasserstoff zu speichern.
In Ochtrop zum Beispiel.
Genau, in Ochtrop zum Beispiel, in Epe beispielsweise, in Ezel, da geht es jetzt auch momentan so ein bisschen durch die Presse. Es gab jetzt, glaube ich, gestern noch den Termin in Ezel, wo die das erstmal so eine Kaverne befüllt haben. Also da habe ich quasi ein komplettes System, um diese Energie auch langfristig zu speichern und dann zu nutzen. Und natürlich die Kraftwerke, die Gaskraftwerke, auch das Gaskraftwerk in Lingen. Ich meine, wann fährt das denn an? Das fährt dann an, wenn es gebraucht wird. Nicht, weil es kontinuierlich produzieren möchte, sondern dann, wenn es gebraucht wird, wenn also nicht genug erneuerbare Energie im Netz ist. Und dafür ist so eine Technologie meiner Meinung nach die beste Alternative, also Wasserstoff zu produzieren und dann Wasserstoff zu speichern und wieder rückzuverstromen. Weil wir auch gar nicht wirklich große Alternativen haben. Weil Batterien das über diese Zeiträume nicht hinbekommen. Selbst mit den großen geplanten Energiespeichern, passiert ja hier auch in der Region etliches. Die RWE hat ja sogar schon einen größeren aufgebaut. Da reden wir von fast 50 Megawattstunden, die da gespeichert werden können. Das dient aber eigentlich eher der kurzfristigen Netzstabilisierung, also um diese volatile Einspeisung aus erneuerbaren Energien, insbesondere PV-Anlagen, immer dann, wenn eine Wolke kommt etc., das so ein bisschen, ja, ein bisschen besser auszugleichen und da besser agieren zu können. Aber am Ende des Tages brauchen wir auch einen Energieträger oder Energiespeicher, der verlässlich dann diesen Strom zur Verfügung stellen kann. Und das wird am Ende des Tages Wasserstoff werden. Zumindest meine Meinung.
Und wo, in welchem Büro sitzt Dr. Tim Husmann dann in 10 Jahren, wenn das alles realisiert?
Ich glaube, dass wir in 10 Jahren immer noch eine ganze Menge offene Fragestellungen haben. Ich meine, wir beschäftigen uns ja nicht nur mit dem Thema Wasserstoff. Jetzt haben wir heute sehr viel über Wasserstoff gesprochen, aber wir als H2-Region Emsland sind angedockt an eine kleine Gesellschaft, die dem Landkreis und der Stadt gehört. Und wir beschäftigen uns rund um die Energiethemen, die entsprechenden Unternehmen dann auch betreffen, auch um langfristige Planung, unterstützen auch die Kommunen etc. dabei. Da wird in 10 Jahren auch immer noch eine ganze Menge Arbeit sein, weil wir bis dahin die Energiewende noch nicht vollbracht haben. Also meine Vorstellung ist so ein bisschen, dass ich in Rente gehe, wenn die Energiewende geschafft ist. Und je eher die Energiewende geschafft ist, desto eher darf ich dann in Rente gehen.
Und die Unternehmen hier in der Region, dürfen die darauf hoffen, dass sie dann in 10 Jahren an so ein T-Stück und ein Verteilnetz angeklemmt sind?
Da gehe ich von aus, ja. Also die Unternehmen, die dann wirklich nachher Wasserstoff benötigen, weil sie sagen, von den Prozessen etc., ja, das macht Sinn für uns, die haben dann in 10 Jahren spätestens die Chance, sich da anzuklemmen bzw. angeklemmt zu sein. Ich denke sogar ein bisschen eher, das hängt aber eigentlich da maßgeblich davon ab, wie die politischen Marschrichtungen sein werden, nämlich wie viel CO2-Preisung am Ende des Tages daran dann auf den Erdgaspreis draufkommt und wann ich für die Unternehmen sogenannte Business Case habe, also ab wann der Einsatz von grüner Energie günstiger ist, über alles gerechnet, mit allen Vorteilen, ESG etc., über alles quasi gerechnet, wann denn dieser Einsatz günstiger ist. Und dann, wenn die Unternehmen merken, okay, so in 2, 3 Jahren könnte ich einen Business Case kriegen, das macht Sinn, dann werden die aktiv und kann man ja auch sagen, auch schon heute gibt es einige Unternehmen, die wirklich sagen, so, nee, wir sehen das in 3 Jahren, wenn ich dann mal durchrechne und mal auf unsere Kunden gucke, das lohnt sich für uns, lass uns doch jetzt schon mal schauen, dass wir diese Leitung bekommen. Trotz fehlender Regulatorik, ist ganz schön anspruchsvoll.
Kannst du ein Beispiel nennen? Du musst keinen Firmennamen nennen, aber eine Branche, wo das schon konkret überlegt wird?
Also ich kann Ort nehmen, beispielsweise Salzbergen. In Salzbergen gibt es diese Überlegung schon seit 4 Jahren, 5 Jahren. Das erste Mal, als wir uns da getroffen haben, haben wir so ein kleines Cluster gegründet, das Wasserstoffcluster Salzbergen, H2-Cluster Salzbergen, wo wir einfach gesagt haben, das ist so auf ganz lokaler Ebene, die Unternehmen nochmal zusammenzuschalten, weil sowas in der großen Runde zu diskutieren, macht ja meistens auch keinen Sinn. Und wir arbeiten da wirklich Hand in Hand mit den Unternehmen, mit den Netzbetreibern daran, dass wir möglichst zeitnah dann eine Verteilnetzpipeline oder eine Pipeline erstmal nach Salzbergen bekommen und die Unternehmen dort dann entsprechend anbinden können.
Wasserstoff ist das kleinste Atom, was wir im periodischen System der Elemente kennen, nicht? Ein Proton, ein Elektron. Genau. Wahnsinn, was an dem Ding alles dranhängt, ne?
Ja, das ist mit die Grundlage von allen wichtigen Dingen. Also neben Kohlenstoff ist Wasserstoff mit das wichtigste Element für uns.
Ja. Irre. Ja, ja, Tim, das war ein wahnsinnig spannendes Diskussionsthema. Also da könnten wir jetzt vielleicht noch Stunden drüber reden. Aber wir sind am Ende unseres heutigen Gesprächs. Also Tim Husmann, herzlichen Dank für dieses wirklich spannende Thema, für dieses nette Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und vielen Dank auch an Sie, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann folgen Sie gerne Chefsachen in Ihrer Podcast-App. Und neue Episoden in dieser Podcast-App erscheinen alle 4 Wochen auf GN Online und überall dort, wo es Podcasts gibt. Hören Sie gerne wieder rein bei Chefsachen und damit tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Rolf Masseling.
Das war Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Neue Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Interessante Geschichten und Reportagen aus der Region lesen Sie auch im Magazin GN Insider Wirtschaft.